Ostern. Jesus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Und mit diesem Gedanken möchte ich euch grüßen und einfach über Ostern mir Gedanken machen, über die Wirklichkeit der Auferstehung. Ich bin so begeistert. Jesus lebt. Halleluja. Wenn er nicht leben würde, hätte ich hier nichts zu suchen. Wäre ich am falschen Platz hier. Da müsste ich irgendwo mich rumtreiben, aber ich weiß, er lebt. Lob und Dank. Zuerst möchte ich ganz herzlich noch kurz einladen zu den nächsten Gottesdiensten. Mittwoch 16 Uhr, Freitag 19 Uhr, Samstag 19 Uhr, Sonntag 10 Uhr. Und am nächsten Sonntag wird das Thema sein, schau auf Jesus und nicht auf deine Probleme. Das lernen wir. Schau auf Jesus und nicht auf deine Probleme. Am Mittwoch werde ich darüber sprechen, bezeuge Gottes Taten, was er getan hat. Er hat Jesus gesandt, er hat Jesus von den Toten auferweckt. Er hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Und alle Knie müssen sich beugen, alle Zungen müssen bekennen, dass er der Herr ist. Das ist mal die eine Sache. Er hat ihn in den Himmel genommen, er hat uns den Heiligen Geist gesandt und er wird Jesus wieder schicken. Und weißt du warum? Damit er uns mitnimmt. Damit er uns mitnimmt, damit er dort ist, damit wir dort sind, wo er ist. Am Freitag wird das Thema sein, bestehe deine Glaubensprüfung. Ist hart, du weißt, dass der Herr Jesus lebt, aber jetzt, du hast so viele Proben und Prüfungen zu bestehen. Dich zu behaupten, dich zu beweisen als Kind Gottes. Und das ist unser Auftrag jetzt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, aber jetzt muss ich auch leben. Weißt du, was nützt es, wenn ich weiß, dass er lebt und ich lebe nicht? Und ich bewähre mich nicht. Und ich siege nicht. Und ich kämpfe nicht. Und ich überwinde nichts. So, am Samstag wird dann das Thema sein, lass dich, ja, geistlich entrosten. Viele sind eingerostet, viele Christen. Die rasten und ruhen und so weiter. Und was ruht und rastet, das rostet. So, lass dich entrosten. Wir werden also ein bisschen einander schleifen und mit einer Kratzbürste den Rost wegmachen. Aber ich werde euch eine Methode zeigen, wie viel einfacher es ist, sich entrosten zu lassen. Kommt am Samstag dann. Ostern, Jesus lebt, Halleluja. Der Engel sagte, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Weißt du, und Engel können nicht lügen. Engel lügen nicht. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Und er ist euch vorausgegangen nach Galiläa. Galiläa ist der Ort da, wo die Jünger Jesu herkamen. Der einzige, der aus Judäa war, war Judas Ischariot. Und er hat sich erhängt. Und jetzt sind nur noch die, die aus Galiläa waren. Alle, Petrus, Johannes und Nathanael und ja, wie sie alle auch geheißen haben, die waren Galiläer. Ich bin euch vorausgegangen, sagt der Herr Jesus. Gehe euch voraus. Beachte, die Jünger Jesu waren Augenzeugen der Auferstehung. Und ich möchte heute einfach dein Herz glaubensstark machen. Also ich habe mich selber so hochgepowert und hochgemöbelt als junger Christ. Ich wollte genau wissen, ist der wirklich auferstanden oder ist alles nur Bluff? Nur fromme Phrase, dass die Leute in der Kirche erzählen seit 2000 Jahren, oder ist er wirklich auferstanden? Und dann fing ich meine Bibel zu lesen, meine Bibel zu studieren und einfach alle Argumente für und gegen die Auferstehung. Und ich muss euch sagen, ich habe so viele Argumente für die Auferstehung Jesu bekommen und gefunden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Paulus sagt, auf einmal haben 500 Leute mal gesehen in 1. Korinther 15. Auf einmal 500 Leute. Du siehst also, so groß war die Versammlung, da kamen die Leute zusammen und Jesus steht plötzlich drin und segnet sie. Und weißt du, was sie gesehen haben? Seine durchbohrten Hände. Seine durchbohrten Hände, die sind zum Segnen da. Und immer wieder, wenn Jesus uns segnet, sehen wir die durchbohrte Hände. Das habe ich alles für dich getan. Ich habe den Preis bezahlt. Mehr als 500 Brüder haben ihn auf einmal gesehen. Und dann natürlich, was ganz Besonderes ist, sein Bruder Jakobus. Sein jüngerer Bruder, der hat den Herrn erlebt. Zuerst hat er auch nicht an Jesus geglaubt. Du siehst also, die Familie ist oft ungläubig. Du kannst die ganze Welt bekehren, aber deine Familie kannst du kaum bekehren. Denn ein Prophet gilt nicht in seinem eigenen Haus. So, und das stellen wir vor, und der Herr ist dem Jakobus extra erschienen. Jakobus, guck mal, ich bin dein Bruder Jesus. Wir haben zusammen im Sandkasten gespielt. Wir haben auf der Baustelle gearbeitet. Wir haben so manchen Streich miteinander ausgeheckt. Ich bin dein Bruder. Und da wurde Jakobus gläubig und sogar der Bischof von Jerusalem für 30 Jahre oder mehr. Und dann Petrus ist erschienen. Petrus hat er bestimmt nicht verdient, dass der Herr ihm erscheint. Der hat seinen Herrn und Heiland verleugnet. Und einfach sich geduckst. Ich kenne ihn nicht. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Aber der Herr erschien ihm und sagte, Petrus, hast du mich lieb? Da müssen sich alle Leute getäuscht haben, die diese Erscheinung des Auferstandenen für 40 Tage, das ist also mehr wie ein Monat, wo der Herr ihnen erschienen ist, ihnen sie gelehrt hat und sie unterwiesen hat. Es ist also unmöglich, dass die Urchristen auf irgendwelche Märchen hereingefallen wären oder auf Lügen oder Legenden, Sagen, Mythen oder Illusionen. Die Jünger Jesu, die Urgemeinde, die ersten Christen, die haben den Auferstandenen gekannt. Sie sind ihm begegnet permanent. Die Juden hätten gerne den Leichnam weggeschafft und die hätten gerne den Leichnam präsentiert und gesagt, guckt mal, das ist euer Jesus, der ist nicht entrückt und der ist nicht auferstanden, der ist noch da. Es gab so viele Argumente damals, was die Juden verbreitet haben. Ja, ein Scheintoter, das Erdbeben hat ihn verschüttet. Vieles. Sie haben viele Argumente gehabt, aber der Herr ist einmal Maria Magdalena erschienen, den Frauen am Grab. Also Frauen, die haben zwar Fantasie, aber der Herr ist gerade diesen Frauen erschienen. Ich bin Jesus. Zuerst dachten, das wäre der Gärtner, aber es war der Herr. Rabbune, Meister. Dann ist er den Emmaus-Jüngern erschienen. Beide gehen auf dem Weg und plötzlich unterhält er sich. Jesus kann auch noch laufen als Auferstandener. Der fliegt nicht. Er ist wie ein Mensch, wie ein Kollege, wie ein Kumpel. Miteinander sind sie den Weg gegangen. Weißt du, die müssen entweder blind gewesen sein oder nicht gemerkt haben. Jesus ist ganz natürlich leibhaftig auferstanden. Der ist leibhaftig gestorben und ist leibhaftig auferstanden und ist auch leibhaftig in den Himmel gefahren. Alles leibhaftig. Die haben nur nicht auf seine Hände geguckt. Hätten sie auf die Hände geguckt, hätten sie gemerkt, da ist irgendetwas, was nicht stimmt. Aber sonst, es war derselbe Jesus, der zu Erdenzeiten oder in Erdendasein lebte. Und erst beim Brotbrechen haben sie gemerkt, guck mal, das sind die Wunden. Und dann haben sie gemerkt, es ist der Herr beim Brotbrechen. Nicht nur beim Abendmahl, dass nur das Abendmahl da besonders betont wird. Nein, als er das Brot brach, haben sie seine Hände gesehen. Wie der Thomas, der seine Finger in die Wunden Jesu legen durfte. Mein Herr und mein Gott. Du siehst also, der Herr ist so vielen Menschen erschienen. Jakobus, dann den Elfen bei der Himmelfahrt, den Stephanus oder dem Apostel Paulus. Nein, Saul von Tarsus, der war noch kein Apostel. Aber Saul von Tarsus auf dem Weg da, er verfolgt Jesus und er sagt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und dann schreibt Paulus später, und mir ist er als eine unzeitige Geburt, also eine Missgeburt erschienen. Mir ist er erschienen als der Lebendige und er ist gleichgläubig geworden. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und dann muss man sich die Verwandlung der Jünger angucken. Zuerst haben sie Angst vor den Juden gehabt, sich überall versteckt, verkrochen, davongelaufen. Und dann so plötzlich von heute auf morgen, innerhalb von ein paar Tagen, stehen sie siegreich auf und sagen, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, den hat Gott auferweckt. Hör den Petrus, voll Heiligen Geistes. Als Jesus gekreuzigt wurde, waren die Jünger alle entmutigt, niedergeschlagen. Sie hatten ihren Glauben verloren, sie sind erschüttert gewesen. Bist du der Einzige, der nicht weiß, was da passiert ist? Sie zerstreuten sich, wir gehen wieder fischen. Und nur kurze Zeit später, guck dieselben Jünger an. Sie geben Zeugnis von der Auferstehung und wir können es nicht lassen, zu reden von dem, was wir gehört, gesehen und betastet haben. Plötzlich lassen sie ihre Berufe hängen und sie gehen wieder zurück in die Mission, weil sie etwas erlebt haben. Sie haben den Auferstandenen gesehen. Und jetzt kommen sie mit einer ganz konkreten Botschaft, dass Jesus der Messias ist, dass er am Kreuz war, dass er gestorben ist und dass er wieder auferstanden ist. Derselbe Jesus. Und wir haben ihn gesehen. Und da konnten sie, Petrus, hast du ihn gesehen? Johannes, hast du ihn gesehen? Und plötzlich standen die Zeugen als Spalier und sie haben, ja, wir haben es gesehen. Wir haben es gesehen. Jakobus, hast du ihn gesehen? Und sie waren alle bereit. Und das ist das Erstaunliche. Alle seine Jünger, wenn das nur eine Legende gewesen wäre oder eine Sage oder ein Märlein, die wären dafür nicht gestorben. Aber die waren alle bereit, in den Tod zu gehen und dafür zu sterben. Also die Sache muss was dahinter gehabt haben. Die muss also hieb- und stichfest gewesen sein. Denn sie waren so absolut überzeugt, dass Jesus lebt, dass sie ihn persönlich gesehen haben. Ein paar Tage nach kurzer Trauer und nach kurzer Hoffnungslosigkeit, dann diese große Freude. Schau, wie diese Emmaus-Jünger, wie sie nach Emmaus gehen und sich schleppen und schlürfen mit den Füßen. Und dann rennen sie, noch vor Sonnenuntergang, vor dem Sabbat, wollen wir in Jerusalem sein und ihnen erzählen, wir haben den Meister gesehen. Herr, bleibe bei uns, es will Abend werden. Verstehst du? Jesus ist stehen geblieben, hat angehalten. Und die sind eine Stunde bestimmt unterwegs gewesen, oder eine halbe wenigstens. Und sie sind zusammengegangen. Und Jesus hat ihnen Bibelstunde gegeben, ihnen über das Wort Gottes erzählt, sie aufgeklärt. Als die Botschaft der Auferstehung das erste Mal sie erreichte, waren sie alle ungläubig. Du siehst also, das war nicht so, dass sie schon programmiert waren auf die Auferstehung. Die glaubten gar nicht. Ach, Weibergeschwätz. Hör mal, so redet Petrus. Sie waren ungläubig, schwer zu überzeugen. Petrus sagt, ich kann es nicht glauben, dass es wahr ist. Als sie aber die Gewissheit hatten, zweifelten sie nie mehr wieder. Sie haben gesehen, das Grab ist leer. Und dann Petrus stürzt sich in das Grab hinein. So plumpig. Wahrscheinlich hat er es nötig gehabt. Johannes ist ein bisschen vorsichtiger und guckt rein. Oh, die Tücher sind sauber geordnet zusammengelegt. Da ist nicht einfach, dass jemand fluchtartig verlassen hätte. Die Juden haben behauptet, er wäre scheintot gewesen. Oder manche aus jener Zeit behaupten, dass er scheintot wäre. Oder dass Moslems glauben heute noch, dass der liebe Gott den Falschen gekreuzigt hat und den Richtigen laufen ließ. Lauter solche Märchen. Aber Jesus ist der echte Jesus. Denn an den Wunden hat man gesehen, das ist er. Das ist nicht ein Falscher. Das ist der echte. Und die Jünger hätten sofort erkannt, wenn es ein Falscher gewesen wäre, ein anderer Jesus. Also Islam hat nicht recht mit ihrer Theologie. Es ist Jesus gewesen, der auferstanden ist. Und die Juden haben auch nicht recht gehabt. Es ist erstaunlich, wieso in kurzer Zeit die Menschen verwandelt wurden. Das leere Grab hat sie überzeugt, es ist leer. Jeder wusste, wo das Grab von Josef von Arimathäa ist. Denn er war ein vornehmer Mann. Und in sein Grab hat man ihn hineingelegt. Denn genauso wie es in der Bibel heißt, er wird sein Grab bei vornehmen Leuten finden. Bei vornehmen Leuten finden. Und das hat er auch gehabt. Und die Menschen sind dem Auferstandenen begegnet. Sie haben ihn erlebt und sie haben gemerkt, das ist keine Legende. Eine Legende oder ein Mythos braucht schon Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, bis es zu einer Legende wird. Aber das innerhalb von ein paar Tagen sind sie so überzeugt gewesen. Und sie, weißt du, bis eine Legende entsteht, da müssen zuerst mal die Augenzeugen alle wegsterben. Und dann entsteht so ein Mythos. Eine Legende, so von Hören und Sagen, ein bisschen ausgeschmückt, aber dazu haben sie gar nicht so viel Zeit gehabt. Es ging Schlag auf Schlag. Die Urchristen waren ehrliche Leute. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Petrus und der Johannes und schon der Nathanael schon gar nicht ein aufrichtiger, ein guter Israelit, denn er hat ja eins gesagt, als er in Kana dort unter dem Feigenbaum lag, was kann Gutes aus Nazareth kommen? Also diese Juden waren alles ehrliche Menschen und die werden nicht irgendetwas erfinden, so fromme Märchen und dann, um Leute nur hinter sich zu sammeln. Nein, sie waren Feiglinge, sie waren Menschen, schwach, aber sie haben etwas erlebt. Und deshalb, man muss ihnen abnehmen, da ist mit ihnen was passiert. Sie haben Jesus gesehen, sie müssen ihn gesehen haben. Sonst wären sie nicht so überzeugt von seiner Echtheit. Die Verwandlung der Jünger, das ist ein sehr starkes Argument, dass sie Jesus wirklich gesehen haben. Die haben sich nicht aufhalten lassen durch kein Gerede, durch keinen Widerstand, durch keine Bedrohung, durch keine Verbote, durch keine Vorschriften. Die haben gesagt, wir können nicht lassen, das zu erzählen, was wir gesehen haben. Wir waren dabei mit unseren Augen, mit unseren Ohren. Diese dramatische Veränderung im Denken und Handeln. Und sie hatten keinen Zweifel, der Apostel, dass Jesus nicht auferstanden wäre. Und dass nicht der echte Jesus vor ihnen gestanden ist. 40 Tage. Weißt du, ich kann mich mal täuschen, wenn ich nachts mal schlecht geträumt und geschlafen habe. Aber 40 Tage immer permanent, dann kommt er durch verschlossene Türen. Und dann ist er plötzlich da, in der Versammlung. Thomas! Und das haben alle gesehen, wie Thomas nach vorne geht und seinen Finger in seine Wunden legt. Das war zu offensichtlich. Also, das war keine Eintagsfliege. Oder nur etwas, ein Spektakel, kurzfristig. Und manche Juden sagen, er wäre scheintot gewesen. Oder manche Theologen, der war gar nicht richtig tot. Aber ein Scheintoter hätte das alles nicht durchgehalten, 40 Tage. Lang. Und schon allein, wie er ausgeblutet ist und wie er gelitten hat, dass ein so Halbtoter aus dem Grab rauskommt und einen Stein auf Seite schiebt, das ist undenkbar. Es ist die Kraft Gottes gewesen, die Jesus aus dem Grab herausholte. Die Kraft Gottes, die Macht des Herrn. Also sie hatten keinen Zweifel. Obwohl Jesus für die Juden ein Verfluchter war, das hat sie gar nicht gestört. Mein Herr lebt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Der Tod Jesu ist eines der bestbezeugtesten Ereignisse der Antike. Ob es einen Cäsar gab, sind wir heute gar nicht mal so sicher. Oder Julia und Romeo, da sind wir gar nicht so sicher. Aber dass es Jesus gegeben hat, dass er gekreuzigt worden ist, das ist ein Fakt der Geschichte. Die Jünger starben für ihre Überzeugung. Und ein weiteres Indiz, dass die Auferstehung die Wahrheit ist, die Auferstehung Jesu, die Jünger waren bereit, bis zum Äußersten zu gehen. Scheuten keine Mühe, keine Bedrohung. Bis in den Tod hinein bezeugten sie, er ist auferstanden. Wir können das nicht verleugnen. Da müssen wir uns selbst verfluchen. Und das zeigt, dass die Apostel hundertprozentig überzeugt sind. Das hat mich überzeugt. Wenn die das damals geglaubt haben, muss ich auch glauben. Bleibt mir nicht auch nichts was anderes an. Denn die haben nicht irgendwelche Sachen da erzählt. Petrus sogar schreibt noch in einem seiner Briefen, wir sind nicht klugen Märchen gefolgt oder Legenden, sondern was wir gesehen und betastet haben. Also, sie waren vollkommen überzeugt von der Wahrheit. Die Lüge der Geistlichen damals, der hohen Priester, der Juden und so weiter, die Apostel hätten die Leiche gestohlen. Das ist unhaltbar und abwegig. Nur Dumme können sowas glauben. Nur Dumme können sowas glauben. Das Grab Jesu war bewacht. Das war versiegelt durch die römischen Soldaten. Und die römischen Soldaten, die werden nicht geschlafen haben, glaubt mir das. Denn wenn das rausgekommen wäre und wenn das jemand gehört hätte oder der Pilatus das gehört hätte, die werden mit dem Tode bestraft. Man stellt sie an einen Posten, sie sollen wachen und nicht schlafen. Also sie waren voll da. Aber als Jesus auferstand, die Herrlichkeit Gottes war so stark und so mächtig, dass sie wie tot zu Boden fielen. Und das sind die Zeugen. Die ersten Zeugen, die einzigen Zeugen, die eigentlich die Auferstehung miterlebt haben, das sind die Soldaten gewesen, die die Wache geschoben haben dort am Grab. Sie waren die einzigen. Sonst hat niemand die Auferstehung Jesu echt erlebt, in Echtzeit. Also wie Jesus rauskam und dann der Engel sich auf den Stein setzt, als die Frauen danach herkommen, um Jesus zu balsamieren. Das Grab wurde bewacht, behütet und deshalb der christliche Glaube ohne die Auferstehung Jesu wäre ein leerer Glaube. Wäre ein leerer Glaube. Das Neue Testament lässt uns keinen Zweifel. Es sagt kristallklar, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Er ist wahrhaftig auferstanden. Wir haben dafür viel zu viele Augen- und Ohrenzeugen, die das gesehen, die das erlebt haben, die das bestätigen können. Uns ist der Herr erschienen. Uns ist der Herr erschienen. Gerade am Thema der Auferstehung Jesu scheiden sich die Geister. Entweder du kannst es glauben, du kannst es verstehen, du kannst es akzeptieren, du kannst es annehmen, was die Augenzeugen damals berichten, oder du kannst es nicht annehmen. Such dir andere Zeugen. Aber da gab es keine anderen Zeugen. Es ist interessant, die Juden konnten niemanden bringen, die konnten keine Leiche präsentieren. Die konnten, wenn sie die Leiche präsentieren hätten können, das hätte den ganzen christlichen Glauben über den Haufen geworfen. Aber sie hatten nichts, nicht einmal ein Haar. Der Auferstehung stoßt bei den Juden und Heiden zwar auf Widerstand und Widerspruch. Ich denke, als Paulus dort in Athen gepredigt hat und Gott hat ihn auferweckt, dann haben die Heiden gesagt, was will der Lotterbube? Die Heiden verstehen es nicht und die Juden wollen es nicht verstehen, dass Jesus auferstanden ist. Die Philosophen, die versuchen zu deuteln, oder moderne Theologen heutzutage, Bultmann und einige Theologen in Tübingen vor Jahrzehnten, sie haben öffentlich auf der Straße demonstriert gegen die Auferstehung Jesu Christi, dass sie nicht stattgefunden hat oder nicht so stattgefunden hat, wie es in der Bibel erzählt wird. Das ist alles nur mystisch und so weiter zu sehen. Sie haben demonstriert auf der Straße. Die können viel demonstrieren und viel reden. Jesus lebt, Halleluja. Und der im Himmel ist, lacht und spottet ihrer. Der Bultmann und alles seine Kollegen und alles, die aus seiner Klasse kamen, ja, das ist alles nur symbolisch, das ist alles nur geistlich zu deuten. Nein, er ist buchstäblich auferstanden. Er ist wirklich auferstanden. Und die Ostkirche sagt, er ist wahrhaftig auferstanden. Jesus ist leiblich gestorben, leiblich in den Himmel gefahren und er wird auch leiblich wiederkommen. Keine Sorge. Die Menschen zur Zeit Jesu kannten den Unterschied zwischen Realität und Legende. Die wussten, was echt und nicht echt ist. Jeder gesunde Mensch spürt es, was wahrhaftig ist. Ob man das etwas erzählt. Ja, als wir schliefen, kamen seine Jünger und haben nachts geklaut. Erstens mal, die Jünger waren gar nicht so mutig, dass sie da gewagt hätten, das Gesetz des Kaisers zu brechen oder das Siegel des Kaisers zu brechen. Sie hätten gar nicht gewagt. Die waren Feigling. Die haben sich schon aus Angst vor den Juden verkrochen. Und was soll es denn jetzt vor der römischen Macht? Nee, wären nie und nimmer gekommen. Ohne die Auferstehung gibt es keinen echten Glauben, kein Christentum in dem wahrsten Sinne oder wahres Christentum. Die Auferstehung war ein reelles Ereignis in Raum und Zeit. Weißt, und es ist verkehrt, wenn dann Theologen, die Gottesgelehrten versuchen, das, vor allem evangelische Theologen, das alles zu entwerten. Und zu sagen, das war gar nicht so, das muss man geistlich sehen. Geistlich sehen. Die Schriften des Neuen Testamentes, die sind ja noch von Augenzeugen geschrieben worden. Die Evangelien. Markus hat selber bei der Verhaftung Jesu wahrscheinlich mit dabei erlebt. Er ist der Jüngling, der davongelaufen ist. Er wollte mal nur gucken, was da passiert. Und dann hat man sein Kleid genommen und ist nackt davongerannt um sein Leben. Das ist die Situation. Und später geht er nach Kairo, nach Ägypten und predigt das Evangelium und schreibt das Markus-Evangelium. Die Schriften des Neuen Testamentes sind echt. Und Dr. Lukas, das war ein Arzt und er ist sehr gründlich der Sache nachgegangen und hat sehr genau und peinlich genau die ganzen Krankenheilungen und alles, der hat ganz genau untersucht. Der hat nicht nur einfach was geschrieben, ein Arzt kann nicht einfach Dinge beschreiben. Aber Lukas beschreibt Sachen, die nur ein Mediziner beschreiben kann. Er schwitzte Wasser und Blut. Was er genau beobachtet, was alles passiert ist oder von den Zeugen gehört, die dabei waren, die dabei standen. Darum können keine Mythen und Legenden sein, was wir in den Evangelien über Jesus haben, sondern das sind Augenzeugen. Wir haben es gesehen, wir waren dabei. Und bei dir auch, wenn du irgendwo dabei bist, da kann jemand erzählen, was er will. Was du erlebt hast, das hast du erlebt. Was du gesehen hast, das hast du gesehen. Also, oder du warst blind. Wenn die Auferstehung Jesu eine Lüge gewesen wäre, dann hätten die Jünger diese Botschaft in Jerusalem niemals aufrechterhalten. Und wo fingen sie an zu predigen? In Jerusalem. Vor den ganzen Juden, von dem ganzen Geistlichen damals jener Zeit. Dort predigen sie. Da hätte sofort einer aufstehen. Widerspruch. Es ist nicht wahr. Aber da war keiner. Da war kein Widerspruch. Im Gegenteil. Das ging ihnen durch Mark und Bein. Und 3000 bekehren sich bei der ersten Predigt. Weil alle wussten, was in Jerusalem passiert ist. Sogar die Emmaus-Brüder, die nach Emmaus flohen und einige Frauen haben uns erschreckt mit einem Gerücht. Sie hätten da den Herrn gesehen, der wäre auferstanden, das Grab wäre leer. Schon allein die Tatsache, als sie auf das Grab zugehen, wer rollt uns diesen Stein weg? Von ein paar Tonnen. Wer macht das? Aber die Kraft Gottes schafft es. Gott pustet ein bisschen und dann ist es weg. Jeder konnte das leere Grab damals besichtigen, als Petrus predigte. Er konnte sagen, ja, wenn das nicht glaubt, bitte geh zum Grab dort und dort an der und der Stelle. Dort ist das Grab von Josef von Arimathäa. Und fragte Josef von Arimathäa, er ist sowieso im Synedrium, im Hohen Rat. Frag ihn selber. Er weiß ja, wo er hingelegt hat mit dem Herrn Nikodemus. Informiert euch selbst. Fragt die Leute selber. Also, besser hätte man gar nicht predigen können als in jener Zeit. Das war alles noch hautnah, greifbar, fassbar. So konnte man damals predigen. Geht hin und guckt das. Das sind Zeugen. Weißt du, es wäre anders. Das leere Grab wird uns berichtet von zwei Zeugen. Einer, wenn einer reingesprungen wäre, könnte ich nicht glauben, das ist ja Einbildung. Aber beide, Johannes und Petrus, die sehen, das Grab ist leer, die Tücher liegen hier, da ist kein Jesus. Verschüttet ist er auch nicht, das Grab ist immer noch intakt und funktioniert. Weil zu der Zeit war ein Erdbeben. Und da haben sich einige fromme Juden sich ausgedacht, ja, das Erdbeben hätte ihn verschüttet. Aber wenn man genau nachgegangen wäre, man hätte ihn ausbuddeln können. Auch wenigstens die Leiche. Die wäre wenigstens wert. Um zu präsentieren, sagt, das ist ja euer Jesus. Guck mal, der verwest jetzt schon bald. Aber der ist auferstanden. Da gab es keine Leiche. Da gab es keine Leiche. Diese Zeugen berichteten. Und sie behaupteten, das Grab war leer. Das Grab Jesu war von einer römischen Wache bewacht. Matthäus 27, Vers 62 und ganz nachlesen. Weißt du, das ist undenkbar, dass ein Diebstahl diese Leiche entfernen hätte können. Die Soldaten sind geflohen, als keine Leiche mehr im Grab war. Die haben sich überzeugt, der ist weg. Was bewachen wir, ein leeres Grab? Und die haben dem Pilatus berichtet, das Grab war leer. Wir haben das Grab erst verlassen, nachdem wir festgestellt haben, genau überprüft haben, da lag keiner mehr drin. Und dann wurden diese Kerle bestochen. Typisch. Die Juden und Christen wussten ganz genau damals, wo das Grab lag. Und wo das war. Die Urgemeinde wusste, es konnte genau beschreiben. Das leere Grab wird in allen Evangelien überliefert. Ist eine ganz wichtige Tatsache. Weißt du, die Soldaten, die das Grab bewachen sollten, waren die Zeugen. Und auch die Frauen, die das Grab gesehen haben, der war nicht drin. Die Jünger, die haben reingeguckt, er war nicht drin. Das leere Grab wird bezeugt von mehreren Seiten, nicht nur von den Soldaten. Und das war unbestritten. Es war unbestritten, das Grab war leer. In Matthäus Kapitel 28, Vers 13, auch wenn die Lüge verbreitet worden wäre, der Leichnam Jesu wäre gestohlen, aber man konnte eine Auferstehung nicht vortäuschen. Mach, was du willst. Du kannst die Auferstehung nicht vortäuschen. So machen, so tun, als ob. Selbst wenn er scheintot gewesen wäre, er wäre irgendwann mal auf der Straße vor Jerusalem zusammengebrochen. Der scheintot. Denn der hat nicht mehr die Kraft gehabt. Der brach schon unter dem Kreuz zusammen, der Herr Jesus. Also, von wegen, dass er scheintot gewesen wäre und dann wieder zu sich gekommen ist und dann, ja, und dann ist er erschienen den Jüngern. Nein. Ein starker Jesus, ein mächtiger Jesus. Wir haben das Turiner Schweißtuch, mag sein, was du kannst denken darüber, was du willst, aber das Licht war so stark, wie bei einer Fotografie, dass die Gesichtsumzüge eines Gekreuzigten eingebrannt worden sind. Als Jesus auferstand, er stand auf mit Kraft und Macht und Herrlichkeit. Nicht so als ein Schwächling, als kleiner, süßer Jesus, nein, er stand auf in Kraft und Macht und Herrlichkeit. Auferstehung. Er ist nicht gestohlen. Die Gegner von der Auferstehung Jesu, sie haben keine nichts, was sie als Gegenargument bringen könnten. Aber die Jünger Jesu, die hatten, wir haben ihn gesehen. Und du da, gib mal Zeugnis, sag, was du gesehen hast. Petrus, erzähl mal. Die Juden haben genau verstanden, um was es ging. Er ist wirklich auferstanden. Das haben sie nicht geleugnet. Die konnten nicht leugnen. Aber sie wollten das eindämmen, so gut wie möglich, damit die Lehre sich nicht noch weiter ausbreitet. Bitte erzählt niemand von dem Namen Jesus. Du siehst, Petrus und Johannes wurden ausgepeitscht. Im Grab zurück blieben die Leinentücher zusammengefaltet, ganz schön sauber von Engeln. Die haben dazu, weißt du, die haben keinen Dreck zurückgelassen, der Herr Jesus, als er auferstand. Da wurde alles schön sauber zusammengelegt. Also, das war kein Chaos, wie manche da behaupten in der alten Literatur. Und das spricht gegen einen Leichenraub. Wenn ein Leichenraub geschehen wäre, dann hätten sie auch die Leintücher mitgenommen und keine Spuren zurückgelassen. Aber nein, und die haben auch nicht eine nackte Leiche mitgenommen. Weißt du, da war alles ordentlich und sauber. Jesus ist auferstanden. Die Gegner der Christen haben nie bestritten, dass das Grab leer war. Aber sie haben die Tatsache anders erklärt. Ja, da kamen seine Jünger und die haben ihn gestohlen. Das ist eine Erklärung. Und wenn du was nicht glauben willst, du findest für alles ein Argument. Du findest für alles ein Argument, wenn du nicht glauben willst. Und sie haben dann erklärt, was die Wache da erzählt haben und so weiter. Wir haben geschlafen. Aber am Pfingsten predigt Petrus von der Auferstehung und da steht niemand auf. Also das erstaunt mich. Und das hat mich erstaunt, als ich so die chronologisch mir die Sachen so aneinandergereiht habe mit der Auferstehung. Ich habe gesagt, warum ist niemand auferstanden? Das waren alles noch Augenzeugen. Das waren Menschen, die das alles erlebt haben. Warum hat niemand widersprochen dem Petrus und gesagt, Petrus, was du da erzählst, ist Unsinn. Jeder, ob Freund oder Feind, wusste, das Grab war leer. Jeder wusste, und warum er leer ist. Die Jünger konnten sagen, warum er leer ist. Das war ihre Erklärung, weil Jesus auferstanden ist. Darum, weil Jesus lebt. Und die erste Predigt ist so ausschlaggebend. Das ist ein Zeichen. Weißt du, ein Zeichen, dass Jesus ist wirklich auferstanden. Und dass die nächsten paar Jahre, die nächsten 10 Jahre, bis sich so ein Mythos, bis so eine Legende sich bildet, Sie hätten widersprechen können, aber sie waren nicht in der Lage zu widersprechen. Was dort in diesem leeren Grab geschah, sie hätten ja sich überzeugen können, sich vergewissern können, das Grab ist leer. Und das ist auch der Grund, warum sogar eine große Anzahl von Priestern und Pharisäern und Juden gläubig wurden, weil sie überzeugt worden ist, das stimmt, das ist echt, das ist wahr. Jesus lebt, muss leben. Die Botschaft von der Auferstehung hat sie beeindruckt. Und das ist das, was wir haben, was die ganzen anderen Religionen nicht haben. Jesus lebt, Mohammed lebt nicht, er ist tot, liegt irgendwo. Und von den anderen Religionsstiftern, niemand kann sagen, er ist auferstanden, außer Jesus Christus. Wir haben einen lebendigen Heiland. Und das macht mich stolz. Und das hat mich überzeugt, Christ zu werden, Christ zu sein. Er ist auferstanden. Er ist auferstanden. Nichts konnte bisher gegen die Auferstehung gebracht werden. Alle Quellen sprechen dafür. Studier mal die Geschichte der Antike. Alle Quellen sind dafür. Christus ist auferstanden. Wer hat den Stein bewegt? Wer hat das Siegel gebrochen? Eigentlich ist es ja Wahnsinn, das römische Siegel zu brechen. Aber Jesus hat sich nicht gestört, was der Kaiser und was der Pilatus sich denkt und macht. Und das ist der Grund. Er hat Autorität, er ist Herr. Und jetzt kommt dieser Jesus am 40. Tag oder 39. Tag, kommt und sagt, Kinder, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und dieser Jesus ist in den Himmel gefahren vom Ölberg, der sogar den Berg hochgekraxelt. Wenn er scheintot gewesen wäre, schwach gewesen wäre, ausgeblutet wäre, hätte es nie und nimmer geschafft. Der hätte nicht mal über die Straße geschafft. Aber der war voller Energie. Und er segnete sie und fuhr auf in den Himmel. Er ist auferstanden. Und da sprechen so viele Argumente dafür. Und jetzt kommt noch ein Argument. Das ist mein Argument, dieser Praxistest. Mein Praxistest, wenn du nicht glaubst, dass Jesus lebt, dann prüf dir selber, überzeug dich selbst innerlich, ist es wahr, Herr Jesus? Wenn er dem Paulus erscheinen konnte, ich habe so viele Menschen, ich kenne so viele Christen, denen Jesus erschienen ist im Traum. Oder manchmal haben sie buchstäblich jemanden neben sich gesehen. Und das nicht nur einmal, sondern ein Leben lang sogar. Christus in mir, dieser Praxistest. Weißt du, ich kann mit ihm sprechen, er ist da, er heilt, er befreit, er ist immer noch derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit, hat sich nicht geändert. Das ist dieser Praxistest, das funktioniert noch. Wenn man auf Kranke die Hände legt und das tut, was er gesagt hat, passiert. Und ich habe eine Beziehung mit Jesus, das ist toll, möchte nicht aufgeben. Alles spricht dafür, er ist auferstanden und nichts spricht dagegen. Ich habe keine Argumente, tut mir leid. Müssen noch welche erfinden vielleicht. Wäre Jesus nicht auferstanden, so hätten wir 2000 Jahre lang einer Lüge geglaubt. Wäre nicht auferstanden, wären die Christen belogener Strich und Faden, hätten umsonst geglaubt, wären ohne Hoffnung und wären ohne Gott. Ich will sicher sein und ich habe mich überzeugt, Jesus, wenn es dich gibt, wenn du existierst, wenn du lebendig bist, bitte begegne mir. Das war eine Provokation. Und dann habe ich weiß es noch wie heute, da stand ich mit meinem Heft aufgeschrieben, alle meine Sünden, und Jesus, und ich bekenne dir meine Sünden, vergib mir meine Sünden. Und plötzlich wusste ich, mir sind meine Sünden vergeben. Und ich war plötzlich hundertprozentig gewiss, Jesus lebt und Jesus ist der, der uns die Sünden vergibt, diese Praxiserfahrung. Ich will sicher sein, lebt er, existiert er da? Ich will keinem Phantom nachlaufen, auch nicht einem christlichen Phantom. Oder so irgendwie einem Schein, einem Engel. Nein, ich will dem lebendigen Heiland nachfolgen, der auferstanden ist und er lebt. Ich will nicht für ewige Zeiten betrogen sein. Es reicht schon, wenn ich schon im Leben hier und da mal betrogen werde. Aber ich will nicht für alle Ewigkeit betrogen sein und um mein Heil gebracht werden. Ich will hundertprozentig wissen, bist du auferstanden oder bist du nicht? Und so bin ich in der Bibel nachgegangen. Habe alles mögliche gesucht und gelesen. Ist das wirklich wahr? Hat es tatsächlich stattgefunden, die Auferstehung? Und ich bin für mich, für meinen Teil, hundertprozentig sicher. Kein Tod und Teufel kann mir was anderes erklären. Ich bin meiner Sache sicher, bin überzeugt, ich weiß ganz genau, er ist wahrhaftig auferstanden. Er ist wirklich auferstanden. Wenn ich so dann die Geschichte sehe, die Christenheit, die Entwicklung des christlichen Glaubens, die Missionsgeschichte Obwohl die Leute nicht dabei waren, die Missionare und Evangelisten und Diener Gottes, sie haben ihr Leben für Jesus aufgeopfert, weil sie wussten, Jesus lebt. Und wir dienen einer lebendigen Sache und keiner toten Materie, keiner Ideologie und keine Utopie. In Lukas 24, Vers 39, Jesus steht vor seinen Jüngern und sagt, seht meine Hände und meine Füße, ich bin es selbst, nicht irgendwie ein Falscher oder ein anderer, ich bin es selbst. Diese Wunden sieht, ich bin es selbst. Und hier nimmt Jesus selbst den Wind aus den Segeln. Thomas, berühre mich. Du kannst mich berühren. Ich bin echt. Die Auferstehung Jesu ist nicht eine Theorie und nicht nur ein Fata Morgana oder Einbildung, ein Traum, eine Vision, ein Märchen. Nein, es ist eine Realität, die reellste Realität überhaupt. Er lebt. Und dann erleben wir, wie die Auferstehung jedes Jahr neu durchgespielt wird in der Natur. Auf Winter kommt Frühling. Verstehst du? Auferstehung ist eine Realität der Natur und nicht nur des Glaubens. Jedes Mal, da sprießt es. Da sind die Knospen, warte noch. Plötzlich ist alles in Grün angezogen. Und dann wird es weiß wieder sein. Und dann wieder in rote Äpfel. Und dann fallen die Blätter wieder runter. Und dann wieder von vorne. Auferstehung ist ein Teil der Idee Gottes. Lange Zeit, bevor das stattgefunden hat. Wenn wir die Auferstehung ausblenden, in welcher Form auch immer, haben wir nichts mehr. Sind arme Hunde. Wertlos. Wir haben keine Lebensberechtigung. Die Jünger Jesu haben Jesus erlebt. 40 Tage, das hat ihnen gereicht für den Rest ihres Lebens. Da haben sie die großen Anweisungen bekommen. Sie haben Jesus öfters, manchmal vielleicht ein paar Mal am Tag gesehen. Da hat ihnen sogar Fische gebraten, der Herr Jesus am See Genezareth. Und Brot geröstet. Und er ist ihnen erschienen. Am See Genezareth, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Und dann sagte er, ich habe was für euch. Sie haben mit ihm gesprochen, geplaudert. Und Petrus hat wieder zu Gott zurückgefunden, durch das Gespräch mit Jesus. Hast du mich lieb? Und das nicht nur einmal gefragt, gleich dreimal. Hast du mich lieb? Also, wenn jemand einmal fragt, ist es okay. Es kann Zufall sein, kann Traum sein, kann irgendwie so irgendwelche Einbildungen sein. Aber nein, aber das ist echt. Hast du mich lieb? Hast du mich lieber wie diese? Sie lebte nicht von Vermutungen. Er wäre vielleicht auferstanden, wir könnten es annehmen, akzeptieren, okay. Sie haben sich auch nicht irgendwie getäuscht, dass sie von ferne gesehen hätten. Ja, der ist da unten spaziert. Nein, sie haben echt gesehen, er war neben ihnen. Sie durften sogar ihn berühren, die Hände berühren, die Füße berühren. Er hat das Brot mit ihnen gebrochen. Sogar, er wollte bei ihnen übernachten. Wer hätte übernachtet, aber er wollte weitergehen, hat noch mehr zu tun gehabt. Also nicht nur von fern, sondern sie haben ihn aus der Nähe erlebt. Also die Auferstehung ist etwas Hautnahes, was Menschliches. Sie haben also sich nicht getäuscht oder vermutet oder das Gefühl gehabt, er wäre auferstanden. Wie spürt denn den Auferstandenen? Nein, das war viel mehr. Sie haben hautnah ihn erfahren. Sie sind ihm begegnet. Sogar die Frauen. Gärtner, wo hast du ihn hingelegt? Sie haben mit ihm gesprochen, wie die Emmaus-Jünger, wie der Thomas. Und das leere Grab allein ist nicht ein Indiz, dass er auferstanden ist. Das ist nur eines von vielen Indizien. Aber dann gibt es noch viele andere Beweise der Auferstehung. Das Grab ist nur ein schlagstarkes Argument. Das Grab ist leer. Aber es gibt noch andere Argumente. Saul von Tarsus. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Der Auferstandene begegnet und er nennt ihn gleich Herr, wer bist du? Herr, wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Wie konnte sonst eine so geschlagene, zermürbte Jüngerschar über Nacht zu einer siegreichen Glaubensbewegung werden, wenn sie nicht Jesus erlebt hätten, hautnah, buchstäblich, praktisch? Sie müssen also etwas Durchschlagendes erlebt haben, ein starkes Glaubenserlebnis, dass bei ihnen alles auf den Kopf gestellt wurde. Dass er am Kreuz starb, ist eine Sache. Das kann jeder. Aber dass jemand aufersteht, das kann nicht jeder. Und Gott hat ihn auferweckt und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Und dass der Name Jesus sich plötzlich ausbreitet. Schon allein die Ausbreitung des Evangeliums, Der Urgemeinde, der Urchristenheit ist ein Beweis, Jesus lebt. Jesus lebt. Überall werden Menschen gläubig, erfahren Gott, erleben Gott, kommen in eine Lebensgemeinschaft mit ihm, werden zu Gott geführt. Die Auferstehung Jesu ist unsere Hoffnung, weil sie uns in die Zukunft führt, ins Leben führt, weiterführt. In Psalm 16, also 1000 Jahre vor Christus, vor der Auferstehung, Psalm 16, da ist das Gebet über die Auferstehung. Und da betet der Psalmist, und das betrifft Jesus, und du gibst mich nicht der Unterwelt preis. Du lässt deinen Frommen das Grab nicht schauen. Also, das hat David schon vor tausend Jahren davor gebetet. Du lässt mich nicht in die Unterwelt. Und das bezieht sich auf Jesus. Er ist nicht in der Unterwelt geblieben. Er kam siegreich aus der Unterwelt heraus. Jesus lebt und hat Gefangene noch mitgenommen. Und dann Paulus schreibt in Korinther, 1. Korinther 15, Jesus ist nach der Schrift gestorben und Jesus ist nach der Schrift auferstanden, gemäß der Schrift, so heißt es. Also die Bibel, schon allein die Hintergründe, die Prophezeiungen auf die Auferstehung, die sind so reell. Er ist gemäß der Schrift gestorben und ist gemäß der Schrift auferstanden. Was willst du mehr? Ein reelles Ereignis, glaubwürdiges Ereignis, die Zeugen stehen da, die bezeugen, wir haben es gesehen. 500 auf einmal, immer wieder. Und dann Paulus, und gerade der Paulus oder Saul von Tarsus, der das Christentum hasste, wie der Teufel das Weihwasser. Und so kritisch dem Christentum eingestellt war. Kommend aus der traditionellen Religion, ein orthodoxer Jude, der die Christen verfolgte. Gerade dieser wird überzeugt, Jesus lebt. Und dann ist ein Prediger des Evangeliums, erzählt von der Lebendigkeit Christi, ist felsenfest überzeugt. Und er will nichts anderes kennen als nur Jesus allein. Entweder ist er wahnsinnig verrückt geworden oder hat wirklich was erlebt. Und nimmt Opfer auf sich. Gerade er, ja, Saul von Tarsus, er hatte alle Gründe genau gekannt. Er hatte die Zeugnisse, die Interviews gehört, die Verhöre gehört, was die Christen erzählen. Er hat gesehen, wie der Stephanus sein Leben lässt und sein Angesicht leuchtet wie das Angesicht eines Engels. Ich sehe Jesus zu Rechten der Majestät Gottes. Sagt, Wahnsinn, verrückt, was du da sagst. Und er ist des Todes schuldig. Die Auferstehung Jesu hat er als am stärksten geleugnet, am stärksten bekämpft. Wollte einfach das alles aushöhlen und vernichten. Aber plötzlich ist er der eifrigste Prediger des Evangeliums. Also da muss was passiert sein. Und der Apostel Paulus hat noch die Augenzeugen gekannt. Der schreibt noch, ihr könnt nach Jerusalem fahren und die Leute befragen. Von diesen 500 leben noch welche. Und er hat selber die befragt. Und da hat der Apostel selber befragt. Er hat sich aus erster Hand informiert, um was es geht. Also nicht nur, dass er irgendwas geglaubt hat. Er hat eine Erscheinung gehabt. Weißt du, er hat nicht nur was im Geist gesehen, so seine Nägel malen, nein, echt gespürt, hautnah gespürt hat er das. Im Neuen Testament finden wir zahlreiche Berichte über Erscheinungen von Jesus nach seinem Tod. Alle, die bisher sich ehrlich mit der Auferstehung Jesu auseinandergesetzt haben und mussten zugeben und sogar Gottesleugner, die Werke geschrieben haben, die wollten beweisen, er ist nicht auferstanden, die haben sich am Schluss bekehrt. Denk an Ben Hur. Die haben sich am Schluss bekehrt, weil die konnten nicht leugnen. Wir finden keine Gegenargumente, es spricht alles dafür, dass es ihn gegeben hat und dass er auferstanden ist und dass er lebt. Er muss auferstanden sein. Sonst wären seine Jünger nicht freiwillig in den Tod gegangen. Sonst hätten sie sich irgendwie gedrückt oder sich bezahlen lassen. Nein, die haben sogar umsonst kostenlos das Evangelium gepredigt und noch draufgezahlt. Also sie müssen schon was gewusst haben und was erlebt haben. Und sie müssen überzeugt gewesen sein. Die ganze Apostelgeschichte ist voll. Und mit großer Kraft und großer Gewissheit gaben sie Zeugnis von der Auferstehung. Nicht nur vom Kreuzigen und dass Christus gestorben ist. Nein, er ist auch auferstanden. Und wir können das eine vom anderen nicht trennen. Wir können das Gekreuzigtsein nicht von der Auferstehung trennen. Beides gehört zusammen. Wer nicht gekreuzigt ist, der kann auch nicht auferstehen. Und wenn der Falsche gekreuzigt worden ist, dann kann der Falsche auch nicht auferstehen, der Richtige nicht auferstehen. Die Predigt des Petrus am Pfingsten, weißt du, das ist so stark. Die Leute bekehren sich. Brüder, was müssen wir tun, um gerettet zu werden? Wenn einer die Leiche gestohlen hätte und die Leiche verschwunden wäre oder die ist verschwunden und so weiter und nicht aufzutreiben, wer hat da Interesse überhaupt? Die Jünger, dass sie die Leiche stehlen? Nee, die wären zu feige. Die Römer, wozu? Und nur die einzigen, die Juden, dass sie die Leiche präsentieren. Das ist euer Jesus, der ist nicht auferstanden, der ist auch nicht in den Himmel gefahren und der hat auch keine Kraft mehr. Davon hängt ja unser ganzer Glaube. Es ist so wichtig, dass wir überzeugt sind, innerlich überzeugt sind, Jesus lebt. Jesus lebt. Jesus lebt. Jesus lebt. Weißt du, und es ist so wichtig, dass du das innerlich weißt. Und zwar nicht, weil du dir das einsuggerierst. Viele suggerieren sich etwas ein und bilden sich was ein. Wir leben nicht von Einbildung. Wir leben von der Wahrheit, von der Realität. Und nicht von irgendwelchen Gesetzen. Wahrheit, Geist und Wahrheit ist durch Jesus erschienen. Gesetz ist durch Moses gekommen, steht in der Bibel. Habe ich gestern darüber gepredigt. Hör dir die CD an. Weißt du, plötzlich ändert sich alles, als sie dem Auferstandenen begegnen. Als sie den Auferstandenen sehen. Und das sind die ersten Zeugen, die einfach gesagt haben, wir können es nicht lassen. Das wären wir Verräter der Wahrheit. Die ersten Zeugen sind als Märtyrer durch diese Welt gegangen. Jahre später schreibt also Petrus, wir sind Augenzeugen, wir haben seine Macht und seine Größe gesehen. Nicht den schwächlichen, gebrechlichen Jesus, der zittert und zappelt. Der gerade so den Scheintod überlebt hat. Die Jünger haben Jesus selbst gesehen. Sie kannten, und sogar Johannes auf der Insel Patmos, er sieht den Herrn. Lies mal Offenbarung 1. Er sieht den Herrn. Er ist immer noch derselbe. Er ist jetzt bei Gott im Himmel. Er sieht den Herrn. Und der Herr spricht mit ihm. Und er hält die 7 Sterne und die Leuchter in seiner Hand. Er hat alles in seiner Hand. Er hat alles in seiner Kontrolle. Er sieht das. Und Johannes hat Jesus gekannt. Er hat aus der ersten Erdenzeit gekannt. Und er wusste, das ist der gleiche Jesus, der hier mit uns zusammen Brot gegessen hat und Fisch gegessen hat und mit uns zusammen lebte. Es ist derselbe Jesus. Die Jünger waren so hundertprozentig gewiss. Weißt du, Gottesleugner, die werden immer versuchen, irgendeine Ausrede zu finden. Aber es gibt keine Ausrede. Du wirst immer erwischt und wirst damit konfrontiert. Er ist wahrhaftig auferstanden. Bitte sag das Gegenteil. Kann ein schlafender Mensch, diese schlafenden Soldaten, die dort verschlafen haben, die Auferstehung anscheinend, können die etwas berichten? Nein. Die haben verpennt, die schliefen. Und deshalb, das sind ja falsche Zeugen, die im Schlaf was gesehen haben, seit die Jünger kamen und haben ihn gestohlen. Schlafende Soldaten, die würde ich sofort entlassen und ihnen keinen Sold geben. Der Apostel predigte lautstark überall und gaben überall Rechenschaft von dem, was sie gesehen haben, was sie erlebt haben. Sie begründeten es auch, praktisch begründeten sie. Wenn dieser Jesus tot ist, dann gibt es keine Wunder, dann gibt es keine Heilungen, dann gibt es keine Dämonenaustreibung, dann gibt es all diese Zeichen und Wunder nicht, die wir jetzt vollbringen im Namen Jesu, in der Kraft Jesu. Nach der Auferstehung ging Jesus nicht gleich in den Himmel, sondern blieb bei seinen Jüngern und das für 40 Tage und hat ihnen Aufträge gegeben. Und zwar gewaltige Aufträge. Geht hin in alle Welt. Ein schwacher Jesus hätte das niemals tun können. Ein Scheintoter hätte es niemals tun können. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Einer, der nicht Sieg hat und Autorität hat, hätte niemals in Vollmacht seine Jünger rausschicken können. In den 40 Tagen hat sie angehaucht, nehmt hin den Heiligen Geist. Wer mir Sünden erlässt, dem sind sie erlassen. Sie haben bestimmte Unterweisungen bekommen. Jesus hat ihn nach der Auferstehung in den 40 Tagen sie mehr gelehrt als in den 3 Jahren. Und sie haben mehr kapiert. Sie haben plötzlich begriffen, aha, so ist es. Alles Große wurde nach der Auferstehung von den Jüngern gegeben. Und jetzt kommt der nächste große Clou und die große Sache. Nach der Auferstehung gründete Jesus seine Gemeinde. Und die Pforten der Hölle werden meine Kirche nicht überwältigen. Und bis heute hat der Teufel es nicht geschafft, die Gemeinde Jesus zu vernichten. Die lebt immer und freut sich bester Gesundheit. Überall, weltweit. Nicht nur die katholische Kirche, sondern die Christen überhaupt, die Gläubigen überhaupt. die Gemeinde Jesu lebt und die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Weißt du, vor seinem Tod gehörte Jesus dem Judentum und nach seinem Tod gehörte Jesus der Welt, den Menschen, seiner Gemeinde, seinen Jüngern. Vor seiner Auferstehung gab er sich mit den Juden ab und musste sich mit denen rumschlagen, mit den Pharisäern und den Schriftgelehrten, mit dem jüdischen Gesetz. Aber nach der Auferstehung interessierten ihn die Juden überhaupt nichts mehr. Nicht mehr die hohen Priester und ihre Gesetze und ihre Vorschriften, der Tempel. Ihr sollt die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Bleibt in Jerusalem noch ein paar Tage. Bald wird der Heilige Geist ausgegossen werden. Also das ist ganz konkrete Anweisungen. Und am Pfingsten kam der Heilige Geist, weil sie das Jesus gehorchten. Und sie taten, was er sagte, bleibt in Jerusalem. Und das alles passierte nach der Auferstehung. Bleibt in Jerusalem. Nach der Auferstehung. Nach der Auferstehung. Weißt du, da gab es die Gemeinde. Hätte es keine Auferstehung gegeben, hätte es keine christliche Kirche gegeben, keine christliche Gemeinde. Das ist offensichtliches Zeichen. Jesus lebt. Und überall wird Ostern gefeiert. Überall wird seine Auferstehung verkündigt. Natürlich seine Kreuzigung und aber auch seine Auferstehung. Jesus ist auferstanden und triumphiert über die Macht der Finsternis. Gesiegt hast du, o Galiläa, hat Konstantin geschrieben. Gesiegt hast du, o Galiläa. Das römische Imperium musste kapitulieren. Rom musste kapitulieren vor diesem auferstandenen Herrn, der irgendwo da in Hinterdupfing, Palästina, sein Werk getan hatte. Als er auferstand, lagen die Wachen wie tot am Boden, das Siegel Roms war zerbrochen, die römische Gewalt und der pharisäische Hass hatten ausgedient und hatten keine Bedeutung mehr, weder für die Jünger noch für den Herrn Jesus selber. Zurückgeblieben ist ein leeres Grab, ein paar Leichentücher, aber das war alles. Jetzt beginnt etwas ganz Neues, jetzt kommt geistlich Frühling in diese Welt. Nach Ostern, nach der Auferstehung, kommt Frühling in diese Welt. Eine neue Geistesbewegung, eine neue Glaubensbewegung, diese Jesusbewegung. Jesus ist auferstanden und jetzt seine Getreuen, die versammeln sich, finden zusammen wieder, stehen wie ein Mann. Petrus und die Elf traten auf. Verstehst? Zuerst, jeder wollte der Größte sein, aber jetzt sind sie umgeformt. Jetzt haben sie die Liebe, die Gnade und die Weisheit und die Güte Gottes bekommen. Plötzlich sind sie verändert durch den Heiligen Geist. So treten sie auf. Als veränderte Menschen, als der verlängerte Arm des Herrn. Jesus kommt und lehrt seine Jünger Liebe, die Güte, Barmherzigkeit und Petrus und die Elf. Und da gab's Spannungen. Glaub mir nicht, glaub doch nicht, dass es in der Urgemeinde keine Spannungen gab. Aber sie haben einen Konsens, einen gemeinsamen Nenner gefunden. Du gehst zu den Heiden und Petrus geht zu den Juden. Fertig. Und schon haben sie ein Problem gelöst. Weißt du, die sind dann alle ausgegangen in alle Richtungen. Dann haben sie gelost, welcher Apostel in welche Richtung, in welche Gegend gehen wird. Und die haben dann die Welt missioniert. Ach, wir haben so viel zu tun. Wir müssen hier nicht alle auf einen Haufen hocken. Und sie sind in alle Welt hinausgegangen. Sie haben das getan, was Jesus sagte. Geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium und lehrt sie alles halten und so weiter. Und der Herr bestätigte sich durch mitfolgende Zeichen. Und das ist gewaltig. Der Herr bestätigte sich durch mitfolgende Zeichen. Wenn das nicht gewesen wäre, dann wäre Jesus nicht auferstanden. Aber diese mitfolgenden Zeichen in der Urgemeinde. Deshalb, weil Jesus lebt, darf ich auch ein Überwinderleben führen wie er und darf auch das tun, was er gesagt hat und darf auch den Weg gehen, den er befohlen hat, weil die Auferstehung Jesu wahr ist. Und für mich ist die Auferstehung Jesu wahr und weil sie so wahr ist, ist für mich auch alles andere, was in der Bibel steht, wahr, was er sagte, was er verheißen hatte, was er befohlen hatte. Weißt du, wenn er sagt, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden, dann ist es auch wahr, wenn die Auferstehung wahr ist. Und wenn ich davon überzeugt bin, von der Auferstehung und so sicher bin, das ist für mich ein Fakt, eine Tatsache, er lebt und er hat das Sagen, das letzte Wort. Dann sind die Worte Jesu wahr, was er gesagt hat in Johannes Evangelium 11, Vers 25 und folgende Verse. Ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er stirbe. Das ist wahr. Wenn seine Geschichte wahr ist, dann ist auch das, was er sagt, auch wahr. Halleluja. Jesus lebt. Bist du begeistert? Ich könnte noch mehr erzählen. Aber weißt du, wir wollen lieber ihn anbeten und preisen. Weil Jesus lebt, lebe ich auch übermorgen. Halleluja. Lebe ich auch. Das hält mich nicht mehr auf. Das kann mich nicht mehr blockieren. Winter kann kommen, aber ich sag Winter ade. Der Frühling kommt jetzt. Weißt du, auch wenn es draußen so aussieht, der Winter will nicht weichen. Gestern komme ich aus der Versammlung raus, da schneit es schon wieder. Heute will ich in die Versammlung fahren, schneit es schon wieder. Und das ist Ostern. Weißt du, der Teufel will nicht kapitulieren. Der will nicht zugeben, du, der Frühling soll kommen. Der möchte, dass wir weiter glauben, wie ist alles weiß. Und will uns das weiß machen. Nein, weißt du, ich kann mich auf den Herrn ganz getrost verlassen. Ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Jesus ist die Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit. Und das erlebt, das ist die Wahrheit. Geh nach Jerusalem. Gewiss, das Gartengrab ist nicht das Grab, wo Jesus gelegen ist. Das ist nur ein anderes Grab, das man gefunden und entdeckt hat. Das Grab von Josef von Arimathäa ist woanders gewesen. Aber es ist schön, hineinzugehen, wenn du in das Grab hineinsteigst. Du spürst plötzlich die Gegenwart des Herrn, weil die Leute schon Jahrhunderte hineingehen und sie spüren, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Und das ist die Botschaft, die ich dir weitergeben möchte an diesem Ostern. Gesegnete Ostern. Gott sei mit euch und Gott segne euch. Halleluja, preist ihn. Lass uns noch ein Lied singen und Gott preisen und loben. Jesus lebt. Lob und Dank.